Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Super, dass ihr dabei seid. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt und so weiter und so fort. Und da zieht es dann auch Menschen in die Kirche, die sonst das ganze Jahr da nicht anzutreffen sind. Gestern haben wir im Hörsaal ja schon einiges über die ordnende Macht von Ritualen gehört. Und das trifft sicher auch auf die Advents- und die Weihnachtsrituale zu. Heute beschäftigen wir uns nochmal ganz ausdrücklich mit der Kirche. Und zwar mit Kirchengemeinden im Ost- und West-Berlin des Kalten Krieges. In dieser Blockkonfrontation gab es zwei Kirchengemeinden, zwei Pfarrer, die ganz konkret auf die Bedürfnisse ihrer Gemeindemitglieder eingegangen sind. Auf ganz weltliche Bedürfnisse.
Das ist unser Haus. Ihr kriegt uns hier nicht raus.
Nachdem die Kirche in Friedrichshain-Kreuzberg selber randständig geworden war, kümmerte sie sich verstärkt um die Menschen am Rande der Gesellschaft.
Schmeiß doch endlich mit!
Dunze prägte den wirkmächtigen Begriff der Kreuzberger Mischung, der damals ebenso erfunden wurde wie die positive Bedeutung des Kiezes. Die Kirche kommt nach den Vorstellungen von Klaus Dunze in eine ganz besondere Rolle eines konstruktiven Störenfrieds.
Der Senator war stinksauer, die CDU war schwer empört, dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört.
Die Instandbesetzerbewegung, die alternative Liste in West-Berlin sowie die internationale Bauausstellung von 1984-87 kommen nach Friedrichshain. Wir gehen also auf die andere Seite der Spree. In Friedrichshain entwickelte sich ein besonderer Schwerpunkt auf der Arbeit mit unangepassten Jugendlichen. Die Bluesmessen zeigten einen solchen Erfolg, dass sie von Mal zu Mal größer wurden und bald über 1000 Besucher aus der gesamten DDR anzogen.
Zwei Kirchengemeinden und zwei ganz unterschiedliche Ansätze, die Kirche in einer durch und durch säkularen Stadt zu öffnen, ja sogar sie neu zu erfinden. In Kreuzberg hat Klaus Dunze, Pfarrer der Martha-Kirche in der Glogauer Straße, in den 70er Jahren erkannt, welches politische Stadtthema seinen Kiez ganz direkt betrifft: die Sanierungspolitik des Westberliner Senates. Wie er diese Einsicht in konkrete Arbeit und Initiativen umgesetzt hat, das erzählt der Historiker Hanno Hochmuth in seinem gut 20-minütigen Vortrag mit dem Titel »Kirche, Kiez und Kalter Krieg – Wie sich die evangelische Kirche im Zeichen des Systemkonflikts neu erfand«. Hochmuth hat ihn am 27. September 2018 anlässlich des Historikertages in Münster gehalten. Aber zurück zur Kirche, zurück nach Berlin. Gegenüber von Kreuzberg, auf der anderen Seite der Spree in Berlin-Friedrichshain, gab es in den 80ern ebenfalls einen Pfarrer, der seine Gemeinde in einer ganz ungewöhnlichen Art und Weise geöffnet hat. Rainer Eppelmann hat die Samariterkirche geöffnet für diese sogenannten Bluesmessen, die nicht nur Christen angezogen haben, sondern unangepasste Jugendliche und Oppositionelle und überhaupt Musikfans. Beide Initiativen wurden in ihren jeweiligen Stadtgesellschaften, in ihren jeweiligen Systemen relevant. Diese beiden Geschichten erzählt uns Hanno Hochmuth, Historiker am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, der sich schon seit längerem mit der Berliner Stadtgeschichte in Ost und West beschäftigt. Von ihm senden wir heute auch noch einen weiteren Vortrag mit dem Titel »Zwischen Panzern und Raketen – Der Checkpoint Charlie als geschichtspolitisches Schlachtfeld«. Wenn ihr schon mal am ehemaligen Checkpoint wart, dann wisst ihr, was das für ein Rummelplatz ist. Ihr könnt euch dort vor einem nachgebauten Grenzhäuschen fotografieren lassen, natürlich mit Soldatendarstellern und natürlich gegen Entgelt. Per anno sollen sich da 3,5 bis 4,5 Millionen Touristen langschieben, da wo früher überwiegend nur Diplomaten rübermachen konnten. Etwa 850.000 Besucher pro Jahr soll das Mauermuseum in der Friedrichstraße haben. Und, das werdet ihr dann hören, dem Historiker Hochmuth scheint dieses Haus eher ein Relikt des Kalten Krieges zu sein als ein Museum, das über diese Epoche informiert. Und seit dem Sommer wird ja nun wieder verschärft über dieses Areal und das richtige Gedenken debattiert. Ein Investor will dort bauen, unter anderem ein Hardrock-Hotel. Das Land Berlin könnte in dem Komplex dann die Fläche für einen Gedenkort mieten. Wir können uns nicht erinnern. So lautet eine Überschrift aus der FAZ über dieses Gewürge, über den Ausverkauf der Flächen und über die deutsch-deutsche Erinnerungspolitik. Aber das erstmal nur als Ausguck. Bevor wir an den Checkpoint Charlie reisen, gehen wir in die Kreuzberger Martha-Kirche und in die Friedrichshainer Samariterkirche während des Kalten Krieges. Hanno Hochmuth und sein Vortrag Kirche, Kiez und Kalter Krieg. Wie sich die evangelische Kirche im Zeichen des Systemkonflikts neu erfand.
Am Kalten Krieg sind nicht nur die Agenten interessant, sondern auch die Agency der etwas weniger spektakulären Akteure. Über Politiker, Journalisten und Soldaten haben wir bereits viel gehört. Aber es ließen sich noch ganz andere Akteure der Berliner Systemkonkurrenz in den Blick nehmen. Zu denken wäre etwa an die zahlreichen Grenzgänger vor dem Mauerbau, die Michael Lemke eingehend untersucht hat. Zu denken wären aber auch an die Hausbesetzer im Westen und an die Schwarzwohner im Osten, die im Schatten der Mauer alternative Wohn- und Freiräume eroberten. Blicken wir auf die Cold War Culture von Berlin, spielten auch die Vergnügungskultur und die Unterhaltung eine wichtige Rolle in der Systemkonkurrenz der Hauptstadt des Kalten Krieges, über die wir hier heute in dieser Sektion sprechen. Wenn wir zum Beispiel auf das deutsch-amerikanische Volksfest in West-Berlin oder aber an das Pressefest des Neuen Deutschland in der Hauptstadt der DDR denken, spielt Kultur in dieser Systemkonkurrenz eine wichtige Rolle. Ich möchte hier jedoch auf eine Akteursgruppe eingehen, die auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheint. Vor allem, wenn man daran denkt, dass Berlin die wohl am stärksten säkularisierte Hauptstadt Europas ist. Die Rede ist von Pfarrern der evangelischen Kirche in Ost- und West-Berlin. Ich habe diese Akteure nicht nur deshalb gewählt, weil wir hier in der Kirchenstadt Münster sind, sondern auch, weil wir über die Kirchengeschichte Berlins einiges über den Kalten Krieg erfahren und davon, wie Menschen unter den lokalen Bedingungen der globalen Systemkonkurrenz eine besondere Handlungsmacht entfaltet haben. Ich möchte im Folgenden das an zwei Pfarrern zeigen, die in den beiden Altberliner traditionellen Bezirken Friedrichshain im Osten und Kreuzberg im Westen Berlins tätig waren und ihre Kirchen vor dem Hintergrund des Kalten Krieges neu erfanden, indem sie neue Formen von Öffentlichkeit schufen. Der Westberliner Bezirk Kreuzberg ist ein herausragendes Beispiel für diese Neuerfindung der evangelischen Kirche im Geiste der Zivilgesellschaft. Die evangelischen Kirchengemeinden im Kirchenkreis Kreuzberg avancierten in den 1970er Jahren zu zentralen Akteuren und Impulsgebern der partizipativen, behutsamen Stadterneuerung, wie es damals hieß, die sich letztlich in langer historischer Perspektive gegen die Sanierungsziele des Westberliner Senats durchsetzte. Dem ging ein diametraler Wandel des kirchlichen Selbstverständnisses voraus. Die Kreuzberger Kirchen waren ursprünglich als Trutzburgen inmitten des proletarisch geprägten Berliner Ostens, und Berliner Osten ist weiter zu verstehen als der politische Berliner Osten nach 1945, also der proletarisch-kleinbürgerliche Berliner Osten innerhalb der alten Reichshauptstadt. Also da waren sie als Trutzburgen entstanden. Bis in die Architektur hinein repräsentierten die Kirchen die damalige Allianz von Thron und Altar. Besonders deutlich wurde dies etwa bei der 1888 fertiggestellten Heiligkreuzkirche in der Blücherstraße, deren mit einer Spitze bekrönte Kuppel auch Pickelhaube genannt wurde. Die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg brachten indes große Herausforderungen für die Kirchen in Kreuzberg. Das betraf vor allem die Folgen der politischen Teilung, durch die Kreuzberg in eine extreme Randlage rückte und zahlreiche Kirchengemeinden zerschnitten wurden. Durch den Bevölkerungsverlust und die fortschreitende Säkularisierung waren die Kirchengebäude nun oft auch viel zu groß. Gemeinden wie etwa St. Thomas, die um die Jahrhundertwende noch über 100.000 nominelle Gemeindemitglieder aufgewiesen hatten, schrumpften auf wenige tausend Mitglieder. Immer weniger Menschen beteiligten sich aktiv am Gemeindeleben. Die Sanierung, mit der die Bauwirtschaft der Frontstadt West-Berlin am Leben erhalten werden sollte, veränderte zugleich die Sozialstruktur in Kreuzberg nachhaltig, sodass die Kirchengemeinden gezwungen waren, hierauf zu reagieren. Sie wurden aus persönlicher Betroffenheit zu kritischen Begleitern der Stadterneuerung. Dabei ragten einige Kirchengemeinden wie die Martha-Gemeinde besonders heraus. Entscheidend war hierfür stets das Engagement der jeweiligen Pfarrer. Ein zentraler Akteur, der die Entwicklung Kreuzbergs von kirchlicher Seite wie kaum ein anderer mitgeprägt hat, war Pfarrer Klaus Dunze, der vor 2 Jahren verstorben ist. Geboren in Säckingen-Baden, studierte er evangelische Theologie in Berlin, Göttingen und Heidelberg. Und während des Besuches des landeskirchlichen Predigerseminars in Berlin Nikolassee kam er mit dem Thema Stadt und Kirche in Berührung. Hinzu kamen die kritischen Schriften des amerikanischen Theologen Harvey Cox und der Ansatz des Community Developments aus den USA, der eine kirchliche Gemeinwesenarbeit in der Stadt vorsah. Ausschlaggebend dafür, dass das Thema Stadt in den Mittelpunkt von Dunzes Interesse rückte, war allerdings vor allem seine persönliche Betroffenheit von Fragen des Stadtwandels. Als Pfarrer der Martha-Gemeinde in der Glogauer Straße wurde Dunze seit 1966 unmittelbar Zeuge der einsetzenden Sanierungsmaßnahmen und ihrer Folgen. So verlor die Martha-Gemeinde zwischen 1968 und 1983 nicht weniger als 53% ihrer Gemeindemitglieder. Die Ursachen hierfür lagen im deutlichen Sterbeüberschuss, im erheblichen Wegzug in die Neubaugebiete, zum Beispiel in die Gropiusstadt, sowie in den vermehrten Kirchenaustritten der jüngeren Generation. Als Pfarrer vollzog Dunze immer weniger Amtshandlungen und verzeichnete immer weniger Gottesdienstbesuche. Übrig blieben fast nur noch die alten Menschen, die jedoch verstärkt auf kirchliche Unterstützung angewiesen waren. Durch die Entflechtung der Familienbeziehungen nahm die diakonische Arbeit einen immer größeren Stellenwert für die Kreuzberger Kirchengemeinden ein. Umso schwerer wirkte Ende der 1960er Jahre die geplante Schließung des Diakonissenkrankenhauses Bethanien, das später im berühmten Rauchhaus-Song von Tonsteinescherben verewigt werden sollte. Der Kirchenkreis bemühte sich vehement um eine Fortsetzung der diakonischen Nutzung des alten Krankenhauskomplexes am Marianenplatz, der bis dahin seit den 1840er Jahren eine zentrale Rolle bei der Versorgung alter und kranker Menschen in Kreuzberg gespielt hatte. Trotz verschiedener Nutzungskonzepte, die zunächst eine kirchliche, später eine kommunale Trägerschaft vorsahen, scheiterte der Kampf um den Erhalt als Krankenhaus. In diesem Scheitern lag jedoch auch eine Chance, ganz im Sinne unseres heutigen Sektionstitels. Das vergebliche Ringen um Bethanien initiierte wichtige Lernprozesse. Erstens schärfte es die Aufmerksamkeit der Kirchen gegenüber der bisherigen Stadterneuerung und ihren sozialen Folgekosten. Zweitens machten die Kirchenvertreter und Gemeinden wertvolle Erfahrungen im Umgang mit den städtischen und kommunalen Behörden. Drittens gewann die Kirche ein neues Selbstbewusstsein als kritische Öffentlichkeit. Im gesellschaftlichen Kontext der Studentenbewegung und der Forderung nach der Demokratisierung aller gesellschaftlicher Strukturen in der Ära Brandt wandelte sich die evangelische Provinzialkirche Westberlins aufgrund der konkreten urbanen Herausforderungen vor Ort zur Stadtkirche. Der Kalte Krieg war zwar nicht das beherrschende Thema, bildete aber den politischen Rahmen der Stadtentwicklung zwischen Kahlschlag und Kapazitätsauslastung, die die Kirche mobilisierte. Dieser Wandel des kirchlichen Selbstverständnisses ist das zentrale Thema von Klaus Dunzes Buch »Der Geist, der Städte baut«, das 1972 erschienen ist. Es bündelt die Erfahrungen mit der bisherigen Sanierungspraxis in Kreuzberg und leitet hieraus den Auftrag an die Kirche ab, eine kritische Öffentlichkeit zu schaffen. Die Kirche kommt nach dem Vorstellung von Klaus Dunze in eine ganz besondere Rolle eines konstruktiven Störenfrieds. Dieses Programm, das Dunze in seinem Buch entfaltete, setzte er selbst in seiner eigenen Kirchengemeinde um. Anders als zuvor geplant, wurde die Martha-Kirche, die 1904 auf einem Hinterhof in der Glogauer Straße errichtet worden war, nicht abgerissen, sondern umgebaut. Der für die geschrumpfte Gemeinde inzwischen viel zu große Kirchenraum wurde 1970-71 durch eine Zwischendecke geteilt, sodass im Untergeschoss ein neuer Multifunktionssaal entstand, der für Konzerte, Ausstellungen und Versammlungen genutzt werden konnte. Die Marterkirche wurde eine Art Stadtteilzentrum und bot auch außerkirchlichen Verwendungen einen öffentlichen Raum. Die sanierte Hinterhofkirche wurde zum Symbol für den neuen Ansatz einer alternativen Stadterneuerung. Doch Dunze wollte für seinen Stadtteil noch mehr erreichen. In Zusammenhang mit Architekten und Stadtplanern, aufgeschlossenen Vertretern der Verwaltung und Hochschullehrern und Studierenden der Berliner Universitäten arbeitete er an Konzepten für eine alternative Sanierung von Kreuzberg SO 36, also dem östlichen Teil von Kreuzberg. Dunze prägte den wirkmächtigen Begriff der Kreuzberger Mischung, der damals ebenso erfunden wurde wie die positive Bedeutung des Kiezes, um die besondere Funktionsmischung in den Kreuzberger Häuserblöcken zu charakterisieren. Und Dunze propagierte die Idee eines städtebaulichen Wettbewerbs, der die Bewohner des Stadtteils aktivieren sollte. So kam auf seine Initiative das Verfahren Strategien für Kreuzberg zustande, das 1977 öffentlich ausgeschrieben wurde und den Bezirk nachhaltig verändern sollte. Aus den Strategien für Kreuzberg gingen unter anderem die Instandbesetzerbewegung, die Alternative Liste in West-Berlin sowie die internationale Bauausstellung von 1984-87 hervor, die mehrere Projekte des Wettbewerbs weiterführte und die Mitbestimmung der Sanierungsbetroffenen als eines der Essentials der behutsamen Stadterneuerung definierte. Für all diese Entwicklungen war die Kirche ein wichtiger Motor. Die Kiezkirche nahm maßgeblichen Einfluss auf die Kreuzberger Kiezgeschichte. Ich komme nach Friedrichshain, wir gehen also auf die andere Seite der Spree. Die Geschichte der evangelischen Kirche im Ostberliner Bezirk Friedrichshain verlief lange Zeit ganz ähnlich wie die in Kreuzberg. Auch hier entstanden seit Mitte des 19. Jahrhunderts zahlreiche neue Kirchenbauten, die als konservative Trutzburgen zum Schutz vor der Sozialdemokratie dienen sollten. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrten sich die Bedingungen fundamental um. Die staatstragende Rolle der Kirche wich auch im Osten einer dezidierten Kirchenfeindschaft oder hier besonders einer Kirchenfeindschaft des Staates. Religion galt im Staatssozialismus nur noch als Privatsache. Unabhängig davon glichen sich jedoch viele Probleme der evangelischen Kirchengemeinden in Friedrichshain und Kreuzberg. Zu den systemübergreifenden Herausforderungen gehörte eine massive Entkirchlichung und ein radikaler städtebaulicher Wandel, dessen soziale Folgen die Gemeinden unmittelbar betrafen. Beide Kirchenkreise reagierten hierauf seit den 1970er Jahren mit einer besonderen Hinwendung auf die Probleme im Kiez. Die sozialdiakonische Arbeit wurde zentral. In Friedrichshain entwickelte sich ein besonderer Schwerpunkt auf der Arbeit mit unangepassten Jugendlichen. In den alten Mietskasernen des Berliner Ostens lebte bis weit in die 1970er und 80er Jahre ein proletarisches Milieu fort, das sich in die offizielle Jugendpolitik der SED kaum einbinden ließ. Sogenannte Platzklicken stellten in den Augen der kommunalen Behörden ein ständiges Problem dar, da sie sich den Angeboten der FDJ verweigerten und dies in ihrer Kleidung und in ihrem ausgeprägten Alkoholkonsum auch öffentlich zum Ausdruck brachten. Während die Behörden hierauf mit scharfen Erziehungs- und Disziplinierungsmaßnahmen reagierten, öffnete sich die evangelische Kirche für diese unangepassten Jugendlichen und bemühte sich um ihre gesellschaftliche Integration. Einige Pfarrer in Friedrichshain gingen noch einen Schritt weiter und betrieben eine sogenannte offene Arbeit, die sich dezidiert gegen das Erziehungsmonopol des Staates richtete. Aus der kirchlichen Jugendarbeit in Friedrichshain ging schließlich die wichtigste nichtstaatliche und massenwirksamste öffentliche Großveranstaltung im Ostberlin der 1980er Jahre hervor. Die sogenannten Bluesmessen, die 1979 in der Friedrichshainer Samariterkirche ihren Ausgangspunkt nahmen. Die Bluesmessen sind eng mit dem Ostberliner Pfarrer Rainer Eppelmann verbunden, der die ungewöhnliche Form des Musikgottesdienstes zusammen mit dem ehemaligen Bausoldaten und Bluesmusiker Günter Holvers erfand. Eppelmann war nach Wehrdienstverweigerung und Haftstrafe selbst Bausoldat gewesen, bevor er Theologie studierte und 1975 Pfarrer in der Samaritergemeinde im Nordosten Friedrichshains wurde. Zugleich war Eppelmann auch Kreisjugendpfarrer in Friedrichshain. In dieser Funktion versuchte er, Jugendliche von der Straße in die Kirche zu holen, indem er ihre musikalischen Vorlieben und ihre Sorgen und Nöte ansprach. Die Bluesmessen zeigten einen solchen Erfolg, dass sie von Mal zu Mal größer wurden und bald über 1000 Besucher aus der gesamten DDR anzogen, so dass die Friedrichshainer Samariterkirche bald zu klein wurde und die Veranstaltung in die Lichtenberger Erlöserkirche verlagert werden musste. Die Samariterkirche spielte jedoch auch weiterhin eine wichtige Rolle als Dach für eine kritische Ersatzöffentlichkeit in der DDR. Am 25. Januar 1982 veröffentlichte Eppelmann zusammen mit Robert Havemann den sogenannten Berliner Appell. Unter dem Leitmotto »Frieden schaffen ohne Waffen« forderten sie zusammen mit 80 Erstunterzeichnern der Berliner Friedensbewegung und der kirchlichen Jugendarbeit angesichts der erneuten Zuspitzung des Kalten Krieges eine Lösung der Friedensfrage, die sie mit der deutschen und europäischen Frage verknüpften. Der Appell richtete sich dezidiert an die deutsch-deutsche Öffentlichkeit und wurde im Wortlaut in der Frankfurter Rundschau veröffentlicht. Eppelmann wurde daraufhin verhaftet, doch war er durch die Bluesmessen inzwischen so prominent, dass er bereits 3 Tage später wieder freigelassen wurde. Die gezielte Einbeziehung der westlichen Medien erwies sich als sinnvoller Schutz für öffentliche Protestaktionen. In der Folge des Berliner Appells entstand in der Samariterkirche ein Friedenskreis. Zum Teil trafen sich hier dieselben Besucher wie zuvor in den Bluesmessen. Der Friedenskreis organisierte regelmäßig Veranstaltungen während der sogenannten Friedensdekaden und ging über die Blockgrenzen hinweg Friedenspartnerschaften mit Kirchengemeinden in NATO-Ländern wie der Bundesrepublik, Norwegen und den USA ein. Gegenseitig nahmen sich die Gemeinden ein Friedensversprechen ab und vereinbarten, sich gegenseitig zu besuchen, was in den ersten Jahren freilich sehr einseitig funktionierte. 1984 beteiligten sich die westlichen Partnergemeinden an der Festwoche zum 90-jährigen Bestehen der Samaritergemeinde. Für die Veranstaltung der Festwoche warb ein Plakat, das zuvor die staatliche Druckgenehmigung zu durchlaufen hatte. Fotos von dem Symbol Schwerter zu Pflugscharen waren vom zuständigen Rat für Inneres und dem Sekretariat für Kirchenfragen beim Rat des Stadtbezirks Friedrichshain noch abgelehnt worden. Nun aber prangte auf der Vorderseite des gedruckten Plakats ein Foto, das nicht minder provokant war. Es zeigte die Samariterkirche im Jahre 1896, als sie noch allein auf weiter Flur stand. 88 Jahre später barg dieses historische Foto eine besondere Symbolik. Es zeigte nicht nur, dass die Kirche als erstes dagewesen war, sondern es zeigte zugleich, dass die Kirche trotz aller Widrigkeiten immer noch da stand. Die Samariterkirche präsentierte sich als Trutzburg des friedlichen Widerstands inmitten der Hauptstadt der DDR. Immer mehr junge Menschen in Basisgruppen reklamierten die Kirche als öffentlichen Raum, in dem das freie Wort und der friedfertige Diskurs eingeübt werden konnten. Dieser kommunikative Raum diente als Ersatz für die mediale Öffentlichkeit, die in der DDR von Staat und Partei besetzt gehalten wurden. Dabei führten die Bluesmessen nicht unmittelbar zur friedlichen Revolution von 1989, denn das Format der Veranstaltung hatte sich bereits 1986 überlebt. Die Bluesmessen etablierten jedoch den Kirchenraum als Raum für öffentlichen Protest, der für die Opposition am Ende der DDR einen wichtigen Handlungsrahmen bot. Sie führten mit dazu, dass sich in den Ostberliner Altbaugebieten eine oppositionelle Szene bildete und zusammenfand, die beim Zusammenbruch der SED-Herrschaft eine zentrale Rolle spielte. Insofern war die Kirche im Kiez mitbeteiligt an der Überwindung des Kalten Krieges in Berlin. Ich komme zum Schluss mit ein paar vergleichenden Betrachtungen. Nachdem die Kirche in Friedrichshain und Kreuzberg selber randständig geworden war, kümmerte sie sich verstärkt um die Menschen am Rande der Gesellschaft. Sie erfand sich als Agentin der Zivilgesellschaft neu und schuf Räume einer nichtstaatlichen, kritischen Öffentlichkeit, die sich gegen die herrschaftlichen Gestaltungsansprüche der jeweiligen kommunalen und staatlichen Akteure richtete. Dies galt allerdings nicht für alle Kirchengemeinden in Friedrichshain und Kreuzberg, sondern hing stark vom Engagement einzelner Pfarrer ab. Klaus Dunze und Rainer Eppelmann waren eher Ausnahmefiguren. Für die kirchlichen Akteure herrschten in Friedrichshain und Kreuzberg fundamental andere Bedingungen. Während in Friedrichshain in zähem Ringen mit den Organen der SED-Diktatur nur unter dem Dach der Kirche eine begrenzte kritische Öffentlichkeit entstehen konnte, da diese die einzige unabhängige gesellschaftliche Institution in der DDR war, gelang es der evangelischen Kirche in Kreuzberg, viel stärker in die gesamte städtische Gesellschaft zu wirken und eine kritische Kiez-Öffentlichkeit anzustoßen, die schließlich einen maßgeblichen Einfluss auf die Stadtentwicklung von West-Berlin errang. In Friedrichshain entwickelte sich durch das Engagement der Kirche dagegen eine kritische Ersatzöffentlichkeit, die als Alternative zur staatlich kontrollierten Versammlungs- und Medienöffentlichkeit auf lange Sicht wichtige Voraussetzungen für die friedliche Revolution von 1989 schuf, indem sie kommunikative Freiräume für oppositionelle Aktivitäten bot. Die unterschiedlichen Rahmenbedingungen des Kalten Krieges bestimmten die Handlungsmöglichkeiten der lokalen kirchlichen Akteure, die ihrerseits Einfluss auf die Berliner Systemkonkurrenz nahmen. Dabei zielten die Kirchen in Friedrichshain und Kreuzberg auf verschiedene Themen von unterschiedlicher gesellschaftlicher Tragweite. Die Kreuzberger Kiezöffentlichkeit befasste sich vor allem mit der Stadt, wenngleich deren Erneuerung nicht selten im Zusammenhang mit grundsätzlichen gesamtgesellschaftlichen Fragen gesehen wurde. Dagegen richtete sich die kirchliche Ersatzöffentlichkeit in Friedrichshain vor allem gegen den Staat, wobei die Initiativen der Kirche notgedrungen meist einen eher lokalen Radius besaßen und auf konkrete Maßnahmen vor Ort abzielten. Die Herausbildung der kirchlichen Öffentlichkeiten folgte in Ost und West zudem anderen zeitlichen Konjunkturen. Während die Hochzeit des kirchlichen Engagements für die Stadtentwicklung in Kreuzberg bereits in den 1970er Jahren lag und die evangelische Kirche hier später eher eine vermittelnde Rolle im Westberliner Häuserkampf einnahm, fand die kirchliche Öffentlichkeit unter dem Dach der Kirche in Friedrichshain ihren Höhepunkt erst in den 1980er Jahren. Beiden Öffentlichkeiten ist jedoch gemein, dass sie Transformationsprozesse anstießen, die sich im späteren Verlauf ein Stück weit von ihren kirchlichen Ursprüngen loslösten und breitere gesellschaftliche Kreise erfassten. In beiden Stadtteilen stieß das kritische Wirken der evangelischen Kirchen zudem auf innerkirchliche Widerstände und führte keineswegs zu einer Trendwende im Prozess der Entkirchlichung. Der öffentliche Bedeutungsgewinn der Kirche ging durchaus mit einer fortschreitenden Säkularisierung einher. Bemerkenswert ist schließlich, dass sich zwischen den dargestellten Kirchengemeinden in Friedrichshain und Kreuzberg kaum Verflechtungen ausmachen lassen. Der Mauerbau hatte die Gemeinden nachhaltig voneinander getrennt. Sie verfügten üblicherweise über Partnergemeinden im anderen Deutschland, aber nicht auf der anderen Seite der Spree und waren mit diesen länger noch verbunden. Es lässt sich sogar feststellen, dass die neuen kirchlichen Öffentlichkeiten in Friedrichshain und Kreuzberg die Grenze meist nicht überschritten, sondern weitgehend auf ihren Teil der geteilten Stadt begrenzt blieben. So überwog nach dem Mauerfall zunächst durchaus die Euphorie über die wiedergewonnene Einheit, doch wuchsen die Kirchengemeinden, die 1961 geteilt worden waren, in der Folgezeit nicht zusammen. Die Zeit der Trennung während des Kalten Krieges wog schwerer als die lange gemeinsame Kiezgeschichte.
Stadtentwicklung und oppositionelle Jugendkultur. Das war der Vortrag des Historikers Hanno Hochmuth mit dem Titel Kirche, Kiez und Kalter Krieg. Wie sich die evangelische Kirche im Zeichen des Systemkonflikts neu erfand.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Anlässlich des Historikertages in Münster hat Hochmuth, Historiker am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, am 28. September 2018 noch einen anderen Vortrag gehalten. Und zwar über die bislang misslungene Musealisierung von deutsch-deutschen Gedenkorten in Berlin. Es geht konkret um den Checkpoint Charlie in Berlin-Mitte, der in der Presse mal als Disneyland, mal als Ballermann beschrieben wird. Welche Kritik der Historiker hat, das hört ihr in dem Vortrag mit dem Titel »Zwischen Panzern und Raketen – Der Checkpoint Charlie als geschichtspolitisches Schlachtfeld«. Hochmuth steigt ein in seinen 20-minütigen Vortrag mit der Erinnerung an Bilder, die im Oktober 1961, also kurz nach dem Mauerbau, um die Welt gegangen sind. Die sowjetischen und die US-amerikanischen Panzer, die sich am Checkpoint Charlie gegenüberstanden.
Panzer ist vielleicht auch das, woran Sie als allererstes denken, wenn Sie den Checkpoint Charlie in den Blick nehmen oder in Erinnerung rufen. Also die berühmten ikonografischen Bilder von der Panzerkonfrontation wenige Wochen nach dem Mauerbau 1961, hier im Oktober 1961, wo der Checkpoint Charlie, den es ja im Prinzip erst wenige Wochen gab, also er wurde eigentlich nötig, einfach durch den Mauerbau als alliierter Grenzübergang für Diplomaten, Militär, ist gar nicht so sehr für den deutschen Grenzverkehr. Dieser Grenzübergang wurde schlagartig ikonografisch, wurde schlagartig international berühmt durch diese Panzerkonfrontationen. Und wenn man jetzt so mit Experten zur Geschichte des Kalten Krieges sich unterhält, dann ist das oft so, dass die sagen, das wird ja total überbewertet. Die paar amerikanischen Panzer, die da aufgefahren sind unter Clay, die hätten Berlin nicht verteidigen können. Und da war weder von der amerikanischen noch von der sowjetischen Seite ein ernsthafter Gedanke dahinter, dass die wirklich losschießen. Denn das hätte militärisch kaum was gebracht. Insofern ist das nicht auf derselben Ebene wie vielleicht in der Kuba-Krise, aber es ist vielleicht auch nicht der entscheidende Punkt, was ist jetzt der realhistorische Punkt, die realhistorische Bedeutung, sondern viel wichtiger ist die symbolische Bedeutung. Und damit begeben wir uns eigentlich sehr schnell in den Bereich auch der Geschichtspolitik, die, das wäre vielleicht so meine erste These, im Prinzip dort einfach eigentlich beginnend mit den Ereignissen selbst einsetzt. Also die geschichtspolitische Verwertung, die geschichtspolitische Bedeutung fängt eigentlich 1961 an und führt bis heute. Und ich würde Sie gerne kurz mitnehmen auf so eine Zeitreise über 50 Jahre, weit über 50 Jahre hinweg an den Checkpoint Charlie und in der Gegenwart gleich ankommen. Das Ganze beginnt, wie gesagt, mit dem Mauerbau 1961 und bekommt dann diese ikonografischen Bilder im Oktober. Ein Jahr später, im August 1962, kommt das nächste wichtige Ereignis hinzu, was sofort erinnert wird, ganz kontrovers erinnert wird, was eine große Rolle spielt. Sie sehen auch bis heute in der Zimmerstraße in Berlin, da wo der Checkpoint Charlie ist, also Friedrichstraße, Zimmerstraße, da sehen Sie auch in der Erinnerungsstele jüngeren Datums an, nämlich der Tod von Peter Fechter. Also Peter Fechter, einer von den, wie wir heute wissen, 140 Maueropfern, einer der prominentesten, weil er verblutete an der Mauer und ihm niemand zur Hilfe eilte. Und das verbindet sich auch sehr stark mit dem Checkpoint Charlie dann im August 1962. Wieder ein Jahr später, 1963, zieht eine Institution an den Checkpoint Charlie, und zwar das Haus am Checkpoint Charlie, das Berliner Mauermuseum. Das ist 2 Jahre früher gegründet worden, damals in der Bernauer Straße, kommen wir auch gleich nochmal hin, und zog dann 1963 an den Checkpoint Charlie, vielleicht auch nicht ganz ohne Grund, weil das eben so ein bedeutsamer Ort bereits durch diese Ereignisse, Fechter, Panzerkonfrontationen so geworden ist. Der Gründer dieses Museums war ein Widerstandskämpfer aus dem NS, der dann auch ein Widerstandskämpfer gegen den Kommunismus wurde, Rainer Hildebrand. Dieser Rainer Hildebrand hat Zeit seines Lebens sozusagen gegen die Systeme, gegen die diktatorischen Systeme gekämpft und nutzte sein Museum dazu. Es hatte eine mehrfach ausgerichtete Funktion. Es war erstens ein Museum der Blockkonfrontation. Es war aber zweitens auch ein Menschenrechtsaktivistenzentrum, wo es sehr stark auch immer um Menschenrechte, nicht nur im deutsch-deutschen Konflikt, sondern auch insgesamt in der Welt ging. Und drittens war das so eine Anlaufstelle für Fluchthelfer. Also es hatte auch eine sehr gegenwartsbezogene Funktion. Jetzt haben Sie keine Angst, oder brauchen Sie keine Angst haben. Ich gehe jetzt nicht Jahr für Jahr durch, sondern ich mache jetzt mal einen großen Sprung in das Jahr 1989. Da fällt die Mauer, auch am Checkpoint Charlie gibt es ikonografische Momente. Rostropowitsch spielt da auf dem Cello. Ein bisschen später sind dort die Außenminister, gehen so rüber. Das Ganze bezieht sich sehr stark auf den Beginn des Kalten Krieges in Berlin, und dort wird eben auch die Überwindung des Kalten Krieges zelebriert. Aber ein Museum entsteht da nicht, denn es gibt ja schon dieses Museum. Es gibt aber keine weiteren Musealisierungspläne, sondern die originalen Teile dort, die werden verlagert. Also zum Beispiel das letzte Checkpoint-Gebäude oder das letzte Grenzkontrollgebäude von diesen sehr großen Übergangsgebäuden, die es da in den 70er, 80er Jahren gab, das wird an das Alliiertenmuseum gegeben, in die Clay-Allee, also richtig so an den Rand von Berlin nach Zehlendorf, also weg aus dem Zentrum gebracht. Und die ganzen Liegenschaften, Liegenschaften, die es dort gibt, also eigentlich so die unbebauten Flächen, die dann sozusagen wieder zum Vorschein kamen, nachdem diese ganzen Grenzkontrollgebäude abgerissen worden sind, sehr, sehr schnell, die wurden ganz, ganz schnell verhökert. Und zwar in erster Linie an amerikanische Investoren, sind zum Teil bebaut worden und zum Teil nicht bebaut worden. Und der grundlegende Gedanke war damals überhaupt nicht Geschichtspolitik. Erinnerungskultur spielte keine große Rolle, sondern es ging eigentlich eher darum, die Wunden der Stadt zu heilen. Das war eigentlich so das damals dominierende Bild, was den damals schwarzen Senat, schwarz-gelben Senat angeführt hat oder was ihn geleitet hat. Das Ganze ist sehr schnell verkauft worden und das wird uns gleich auch nochmal begegnen. Dann nächster Zeitsprung, jetzt schon das neue Jahrtausend. Im Jahr 2004 stirbt besagter Rainer Hildebrand, sehr hoch, ich glaube über 80. Und seine Witwe Alexandra Hildebrand, die übernimmt die Geschäfte, was sie auch schon vorher getan hatte, aber dann 2004 beginnt nochmal eine absolute Dynamisierung dort vor dem Ort, und zwar eine Kommerzialisierung und Touristifizierung. Also es war vorher dieses Museum ein zivilgesellschaftlicher Verein, und der wird aber umgewandelt, ich glaube in eine GmbH oder so. Also jedenfalls der wird, oder viele Teile werden kommerziell ausgerichtet. Es gibt lauter Museumsshops, der Eintritt schnellt exponentiell nach oben, ist glaube ich mittlerweile bei 12,50 Euro oder 13 Euro angelangt und hat viel damit zu tun, dass im Zuge der Touristifizierung oder sagen wir besser des Tourismusbooms in Berlin ganz, ganz viele Touristen an den Checkpoint Charlie kommen. Es gab Zählungen von ein paar Jahren, die davon ausgehen, dass so 3,5 bis 4,5 Millionen Menschen jedes Jahr an den Checkpoint Charlie kommen. Das ist nicht ganz National Air and Space Museum Niveau, aber fast die Hälfte davon, die gehen nicht alle in dieses Museum. In das Museum, was es heute gibt, gehen so 850.000, aber das ist extrem attraktiv dort. Da gehen ganz viele Leute hin. Es ist aber nicht besonders attraktiv für Historiker und für Ausstellungsmacher, weil das sehr stark hinter heutigen Musealisierungsstandards zurückbleibt und eigentlich eher ein Relikt des Kalten Krieges ist, als ein Museum, was aufgeklärt über den Kalten Krieg berichtet. Dieses Museum verstößt sozusagen an allen Ecken und Enden gegen museale Standards, gegen den Beutelsbacher Konsens und hat eine sehr starke Opferzentrierung auch über den Checkpoint Charlie als Historiker Ort hinaus.
Und für alle, die, wie ich, bislang nicht gewusst haben, was dieser Beutelsbacher Konsens überhaupt ist: dieser Konsens aus dem Jahre 1976 regelt die Grundsätze der politischen Bildungsarbeit in Deutschland. Festgezurrt wurden sie unter anderem von der Bundeszentrale für politische Bildung. Drei Maximen gelten. Erstens, Überwältigungsverbot. Lehrende sollen ihre Schüler nicht indoktrinieren, sondern informieren, damit die sich ihre eigene Meinung bilden können. Zweitens, Themen, die in Wissenschaft und Politik kontrovers diskutiert werden, sollen auch kontrovers behandelt und abgebildet werden. Und drittens sollen die Schüler in die Lage versetzt werden, politische Situationen und die eigene Position darin zu analysieren und sich selbst in Debatten einzuschalten. Und damit zurück ins Jahr 2004. Wir stehen am Checkpoint Charlie direkt vor dem Mauermuseum.
Dann ist mehr dazu gekommen 2004. Nicht nur Museumsshop, sondern Alexandra Hildebrand hat nochmal eine dieser Grenzkontrollhäuschen wieder aufstellen lassen, hat es dort aufgestellt. Und zwar interessanterweise in der Form der 60er Jahre. In den 80er Jahren war das ein Riesenkomplex, das sah gar nicht so aus. Aber Anfang der 60er Jahre, ich springe nochmal ganz kurz zurück hier bei diesem Foto von 1961, da sehen Sie dieses originale Grenzkontrollhäuschen hier. Das ist ein Nachbau des Grenzkontrollhäuschens, da aufgebaut worden, und zwar bezeichnenderweise in dieser Form, weil es geht ja im Geschichtstourismus immer um Authentizität, und Authentizität muss sozusagen den Erwartungen entsprechen, und die Menschen haben genau diese Panzerbilder im Kopf und deswegen wollen sie es auch genauso sehen wie auf diesen Panzerbildern, und deswegen ist es genauso dort errichtet worden. Dann haben sich dann ein paar junge Leute davor hingestellt und haben gedacht, so, wir verdienen jetzt daran mit. Da gab es riesen Knatsch und so weiter. Mittlerweile muss das Museum mit damit leben. Und dann gab es noch eine weitere Initiative 2004. Das ist das nächste Bild, was ich Ihnen zeigen möchte. Alexandra Hildebrand hat eine, wie sie sagte, Kunstinstallation errichtet mit, ich glaube, über 1000 Mauerkreuzen, die auf der Brache neben dem alten Checkpoint Charlie errichtet worden sind, und diese Mauerkreuze sollten an die Mauertoten erinnern, und dann hat sie auch noch so einen Teil der Berliner Mauer wieder aufgebaut. aus Pappmaché. Die stand nicht direkt an der Stelle, wo die Mauer früher stand, denn da ist heute Straßenland. Und diese Mauerkreuze haben auch sehr viel Protest erregt, vor allen Dingen unter Historikern, weil diese Zahl dort überhaupt nicht belegt war. Es gab sogar Opfer, die sich dort auf diesen Kreuzen wiederfanden, obwohl sie noch lebten. Und das war der Impuls, dass da etwas gemacht werden muss, und zwar in vielfacher Hinsicht. Es gab zum einen ein größeres Projekt, wo auch unser Institut beteiligt gewesen ist, die Zahl der Maueropfer wirklich mal valide zu ermitteln. Und so sind wir auch auf diese Zahl von heute, wissen wir, 140 gekommen, zusammen mit der Stiftung Berliner Mauer. Und es gab vor allen Dingen eine Initiative, ein neues Gedenkkonzept zu formulieren. Und das ist natürlich tatsächlich etwas, was es 15 Jahre lang nicht gab. Und dieses Gedenkkonzept, maßgeblich unter der Ägide des damaligen Kultursenators Thomas Flierl entstanden, sah vor, es muss eine dezentrale Erinnerung an die Berliner Mauer und an den Kalten Krieg in Berlin geben, mit verschiedenen Funktionszuweisungen. Das Wichtigste, was damals praktisch neu entstand oder sagen wir besser ausgebaut wurde oder ausgebaut werden sollte, war die Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße. Es war vorher nur so ein kleiner Ort und der wurde massiv ausgebaut, im Prinzip als öffentliches Gegenmuseum gegen dieses private Museum am Checkpoint Charlie. Zunächst eigentlich eher nicht im Zentrum der Touristenpfade, heute auch mit über 1 Million Besuchern im Jahr. Das ist so der wichtigste Ort gewesen. Dann hieß es so Brandenburger Tor, so Zeichen für die Überwindung des Kalten Krieges, Eastside Gallery eher für die künstlerische Auseinandersetzung. Und dann hieß es, am Checkpoint Charlie müsste eigentlich die internationale Dimension dargestellt werden. Nur wie? Das war das Problem. Und sagen, die Lösung war zunächst ein Baustellenzaun. Diese ganzen Sachen, diese ganzen Grundstücke waren ja immer noch nicht bebaut, aber drumherum konnte man einen Baustellenzaun errichten. Und dieser Baustellenzaun wurde von namhaften Spezialisten für die Geschichte des Kalten Krieges sozusagen beschriftet. Also das ist ein Baustellenzaun mit Informationstafeln praktisch und historischen Fotos, zum Beispiel von der Panzerkonfrontation, aber auch von Ereignissen, die woanders in der Welt stattgefunden haben. Da war zum Beispiel Konrad Jarausch involviert und viele andere Historiker. Das war sozusagen vor Ort, wenn man so will, das erste Gegenstück gegenüber diesem privaten Museum des Kalten Krieges und setzte einen anderen Ton. Hier ging es also nicht darum, noch einen antikommunistisch anklagenden Gestus zu haben, sondern eigentlich eher einen erläuternden, historisch distanzierten Zugang zu gewinnen zur Geschichte des Kalten Krieges. Dann hat sich 2 Jahre später, 2010, ein Verein gegründet und das ist, glaube ich, ganz typisch, dass nicht alle diese Initiativen sagen auf staatliches Handeln zurückgehen, sondern das sind auch zivilgesellschaftliche Initiativen, so wie natürlich auch Rainer Hildebrand in den 60er Jahren als zivilgesellschaftliche Initiative angefangen hatte, entstand hier jetzt 2010 ein Verein mit dem Namen Zentrum Kalter Krieg für ein Museum des Kalten Krieges. Das darf übrigens nie Museum des Kalten Krieges heißen, wenn ich das richtig verstehe, weil der Sohn des berühmten Piloten Gary Powers, der mit der U2 abgeschossen wurde über der Sowjetunion, die globalen Rechte an dem Begriff Museum des Kalten Krieges besitzt. Und deswegen soll also dieses, oder muss notgedrungen dieses Museum einen anderen Namen haben, heißt erstmal als, zumindest als Arbeitstitel Zentrum Kalter Krieg. Das Ganze hat einen sehr internationalen Unterstützungskreis bis zu James Baker, dem amerikanischen Außenminister AD und vielen anderen mehr und solche besagter Konrad Jarausch und so weiter, die sind da auch engagiert in diesem Verein, der sozusagen erstmal versucht, ein solches Museum zu errichten. Der nächste Schritt war 2 Jahre später, 2012, ist die sogenannte Blackbox Kalter Krieg errichtet worden und zwar hinter diesem Baustellenzaun, den Sie auch heute noch sehen. Den können Sie also dort beobachten und da ist jetzt sozusagen ein kleines Museum mit öffentlichen Geldern entstanden. Kuratiert wurde das durch einen der maßgeblichen Ausstellungsmacher vom HDG in Bonn und betrieben wird es interessanterweise wieder von einer zivilgesellschaftlichen Initiative, von einem Verein, dem Berliner Forum für Geschichte und Gegenwart. Und wenn man da mal reingeht, das gibt es also auch, das können sich auch heute noch anschauen, dann sieht man, dass das einen ganz anderen Ansatz fährt als dieses Privatmuseum am Checkpoint Charlie. Denn hier in dieser Blackbox Kalter Krieg, da geht es um diese internationale Dimension. Also sie versuchen auf relativ wenig Ausstellungsfläche eben nicht nur die Geschichte des Checkpoint Charlie zu erzählen, sondern eben auch Perspektiven auf den Korea-Konflikt, Perspektiven auf den Vietnam-Konflikt, auf Afrika, die Kuba-Krise und so weiter zu werfen, aber auch solche Phänomene wie zum Beispiel die Cold War Cultures, also dass sozusagen der Kalte Krieg bis in die Kinderspielzeuge hineingetragen wurde, das in Exponaten zum Ausdruck zu bringen. Der zentrale Ansatz dieser Blackbox Kalter Krieg ist ein global-historischer Ansatz. Das passt natürlich auch ganz sozusagen historiografisch in diese Zeit heutzutage, dass wir also sagen, wir müssen so eine eurozentrische Perspektive überwinden, sondern wir müssen das Ganze global-historisch in den Blick nehmen. Das hat aber nicht nur Freunde, sondern es hat auch sehr viel Widerstand hervorgerufen, und zwar von drei Seiten, dieses Museumsprojekt mit diesem Sample Blackbox Kalter Krieg. Der erste Widerstand ist die Berliner CDU. Die Berliner CDU, die sozusagen natürlich ein bisschen als Frontstadt-Partei noch stark verwurzelt, eine große Sorge hat mit diesem Ausstellungsprojekt, und zwar die Äquidistanz. Dass also die amerikanische Seite oder die westalliierte Seite aus der gleichen Perspektive sozusagen aus so einer neutralen Betrachtungsweise betrachtet wird wie die sowjetische Seite, wie der Ostblock, dass also sozusagen eine klare moralische oder normative Werthaltung dort nicht vorhanden ist, sondern über einen analytisch erläuternden Ansatz die klare Unterscheidung von Demokratie und Diktatur leiden würde. Das hat viel Widerstand hervorgerufen, also vor allen Dingen bei den Christdemokraten in Berlin, die Sorge vor der Äquidistanz. Und sie hatten dann auch stark immer favorisiert, wenn es überhaupt ein Museum geben sollte, dann aber nur zum Checkpoint Charlie selbst, also nur zur Friedrichstraße, Ecke Zimmerstraße, wo man dann natürlich immer antizipieren könnte, okay, aber wenn es ein solches Museum geben sollte, wie kann man dann eigentlich dem Steuerzahler vermitteln, ja, es gibt hier dieses privatwirtschaftliche Museum, jetzt gibt es aber ein öffentlich gefördertes und beide haben aber denselben lokalen Fokus. So, aber das war, sagen oft oder lange Zeit, die Position der Berliner Christdemokraten, die, und das ist jetzt auch nochmal sehr wichtig, über gute, auch personelle Beziehungen verfügen, auch über personelle Identitäten zur Bundesbeauftragten oder zur Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, die ein ganz maßgeblicher Player für alle Formen des Erinnerns und des Gedenkens in Deutschland ist. Erster Widerstand. Der zweite Widerstand kam aus dem Alliiertenmuseum in Berlin. Da gibt es ja mehrere Orte, die an den Kalten Krieg erinnern oder die auch, sagen wir mal, aus der Zeit des Kalten Krieges zum Teil stammen, und dazu gehört auch das Alliiertenmuseum in der Kleeallee, wo also diese Baracke dann hingewandert ist in den 90er Jahren. Das gibt es seit Ende der 90er Jahre, aber in Räumlichkeiten der Amerikaner aus den 50er Jahren und folgende, und ist auch BKM finanziert, und das hat einen großen Umzugsplan. Das soll nämlich von dieser völlig abgelegenen, von allen Touristenströmen entfernten Kleeallee demnächst in eines der Hangar vom Flughafen Tempelhof ziehen. Wenn Sie sich in Berlin ein bisschen auskennen, dann wissen Sie, Flughafen Tempelhof, Kochstraße, Checkpoint Charlie, alles dieselbe U-Bahn-Linie. Das ist also U-Bahn-Linie 6 und so weiter. Das rückt dann nah ran, und da gab es sozusagen dann eben Sorge vor der Standortkonkurrenz, kann man vielleicht ganz einfach so sagen. Dritter Widerstand, das Mauermuseum selbst, also das private Museum von Alexander Hildebrandt, das auch über gute Beziehungen zu den Berliner Christdemokraten verfügt, hat darin natürlich vor allen Dingen eine ökonomische Konkurrenz gesehen, weil dieses öffentlich geförderte Museum, wenn es dann kommt, wird über einen sehr geringen Eintritt verlangen und nicht 13 Euro pro Person. Also haben sie ökonomische Interessen, dagegen zu sein. Und dazu kommen natürlich auch noch die geschichtspolitischen Motive, dass dieses Museum, was jetzt entstehen soll, also er eben diesen nüchtern analytischen Blick wagen soll. Und das andere Museum ist halt bis heute ganz stark von einem antikommunistischen Duktus geprägt. Also insofern kommen dort geschichtspolitische und ökonomische Faktoren zusammen. Und das wird auch gleich noch bei meinen Abschlussworten, wird es noch eine der synthetisierenden Bemerkungen sein. So, das waren die Widerstände, und interessanterweise haben sich diese Widerstände weitgehend aufgelöst. Jetzt im Frühjahr 2018 hat das einen großen Schub bekommen. Mittlerweile, und das ist schon ein bisschen länger her, hat die Stiftung Berliner Mauer, das ist also die Stiftung, die 2009 geschaffen wurde, um die Gedenkstätte Berliner Mauer zu betreiben, aber unter anderem auch das Erinnerungsstätte Notauflager Marienfelde und noch ein, zwei andere Orte, mittlerweile auch die Easter Gallery, die sind beauftragt worden durch das Land Berlin, dass sie dort auch ein Konzept entwickeln sollen, eben für dieses Museum, was am Checkpoint Charlie entstehen soll. Und das läuft gut voran. Da sind jetzt auch zwei Mitarbeiterinnen dafür extra eingestellt worden. Und die gucken und versuchen vor allen Dingen eine Sammlung aufzubauen. Eine der großen Herausforderungen auch für dieses Museum hat keine Sammlung. So, ne? Solche technischen Dinge gehören auch mit dazu. Also die sollen das eigentlich machen. Das sieht eigentlich so aus, als ob das ganz gut läuft. Und was noch viel wichtiger ist, die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, scheint es, hat den Widerstand aufgegeben. Genauso wie das Alliiertenmuseum, wo es auch einen personellen Wechsel gibt. gegeben hat und wo jetzt stärker die Zeichen auf friedlicher Koexistenz stehen. Und damit komme ich jetzt praktisch zum Abschluss, denn wir denken jetzt, wir sind am Ende. So, Ende gut, alles gut. Dieses Museum ist jetzt also sozusagen nur noch eine technische Frage, wo kommen die Objekte her? Aber neuester Stand seit dem Sommer dieses Jahres, wir haben es vielleicht mitbekommen in den Zeitungen und so weiter, das Ganze wird wieder fundamental in Frage gestellt. Und zwar fundamental in Frage gestellt, nicht aus geschichtspolitischen Gründen, sondern aus Stadtentwicklungsgründen. Denn die Realisierung dieses Museums ist daran geknüpft, dass es einen Deal gibt mit den privatwirtschaftlichen Investoren, die die Grundschulden für dieses mehrfach weiter veräußerte Grundstück dort haben. Da gibt es mittlerweile einen Deal zwischen dem Senat und einem privatwirtschaftlichen Investor. Und der ist hinter verschlossenen Türen ausgehandelt worden, führt dazu, dass es zum ersten Mal seit Jahren eine realistische Umsetzungschance gibt, führt aber bei einem großen Teil der Berliner Stadtöffentlichkeit, auch von namhaften Zeitungen vor allen Dingen begleitet, dazu, dass es sehr kritisch betrachtet wird, dass das eigentlich ein Beispiel ist für den Ausverkauf der Stadt. Ich würde sagen, da findet gerade eine Stellvertreterdiskussion statt. Es geht eigentlich um die Frage, wem gehört die Stadt? Gehört sie in öffentliche Hand? Gehört sie in private Hand? Und es geht überhaupt nicht um Geschichtspolitik. Das Museum als solches wird eigentlich nicht in Frage gestellt. Nur die Kritiker sagen, dieses Museum dient eigentlich nur als Feigenblatt dafür, dass dort jetzt eben dieser Privatinvestor zum Beispiel ein Hardrock-Hotel aufbauen will. Und auf der anderen Seite soll eben das Museum rein und auf diese Art und Weise will das umsetzen. Und jetzt ist praktisch die Abwägungsfrage, sagt man, wollen wir dieses Museum jetzt endlich haben? Wollen wir dieses Chaos am Checkpoint Charlie auf diesem, ich sage es einmal offen, dem schrecklichen existierenden Museum, will man das jetzt aufheben? Oder sagt man, nein, das Ganze darf nicht privatwirtschaftlich entwickelt werden. Die Stadt sollte das irgendwie selbst entwickeln, obwohl es dafür offen gestanden eigentlich so gut wie keine Chance gibt, weil wenn dieser Investor abspringt, dann werden die Grundschulden vermutlich zwangsversteigert und dann hat die Stadt Berlin überhaupt keinen Zugriff mehr drauf. Das Ganze ist aber gar nicht sehr pragmatisch sozusagen in der öffentlichen Diskussion, sondern ist eine sehr zugespitzte Frage. Das Ganze ist extrem in das Fahrwasser der Gentrifizierungsdebatte in Berlin, die ja auch aus gutem Recht geführt wird, gerückt worden und hat, und das wäre sozusagen jetzt meine erste These zum Abschluss, es hat mit Geschichtspolitik nichts zu tun. Sondern es gibt bei der Geschichtspolitik, wenn wir sowas betrachten, auch mit Museen, Geschichtspolitik, gibt es immer andere Faktoren, die betrachtet werden müssen. Und drei möchte ich abschließend nur noch nennen. Das erste ist eben so etwas wie Stadtentwicklung. Es geht auch immer darum, wo kommt etwas hin. Wohnen ist als Thema immer wichtiger als Museum. Ja, oder wird zumindest sozusagen wichtiger. So, das ist ein wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt ist, es gibt immer ökonomische Fragen, die verhandelt werden. Wir sehen jetzt zum Beispiel an dem Widerstand sozusagen von dem Museum dort. Es geht einfach darum, wo gehen die Leute hin, wo gehen die Touristenströme hin? Und das spielt mindestens eben so eine große Rolle, diese kommerziellen Fragen wie erinnerungspolitische Fragen. Und meine dritte abschließende Bemerkung wäre, man darf nicht nur auf die Erinnerungskultur gucken, sondern man muss auch auf die politische Kultur oder auf die politische Verfasstheit gucken. Und dieses Beispiel, was ich gerade erzählt habe, ist ein gutes Beispiel dafür, dass es eigentlich falsch ist oder einfach ist, zu platt sozusagen von der staatlichen Seite zu sprechen, zumindest in Deutschland, wo wir das föderale Prinzip haben. Und das kommt hier voll zum Durchschein. Wir haben ein Land, was seit langem, also das Land Berlin, das das seit langem sehr, sehr stark fördert und nun bezeichnenderweise rot-rot-grün gefördert wird. Und wir haben eine Bundesseite, die das eher längere Zeit nicht stark gefördert hat und anders regiert wird. Und sozusagen diese Punkte des föderalen Prinzips, die tragen mit zu den Umsetzungschancen eines solchen Museums bei. Und ich würde denken, das ist eigentlich gut. Ich finde das sehr gut, auch vor allem vor dem Hintergrund von anderen Beispielen, über die wir heute gehört haben, dass es eben dieses System von Checks and Balances gibt. Und das leitet gut über in die Resolution von gestern auf dem Historikertag. Dabei sollte es bleiben. Und das macht das Ganze so wahnsinnig spannend.
Der Historiker Hanno Hochmuth und sein Vortrag zwischen Panzern und Raketen. Der Checkpoint Charlie als geschichtspolitisches Schlachtfeld. Er hat ihn am 28. September 2018 anlässlich des Historikertages in Münster gehalten. Die von ihm zuletzt angesprochene Resolution des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands zu gegenwärtigen Gefährdungen der Demokratie für eine pluralistische Streitkultur und eine kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit findet ihr online bei uns. Unsere Sendezeit ist ja eigentlich so gut wie rum, aber vielleicht denkt ihr ja jetzt, Hoffentlich denkt ihr jetzt, wie geil. So spannend, diese historischen Vorträge über Berlin während des Kalten Krieges. Dann hätte ich ja hier noch ein kleines, aber sehr interessantes Extra anzubieten. Online auf deutschlandfunknova.de/Hörsaal findet ihr heute nicht nur diese Sendung hier zum Nachhören und Runterladen, sondern noch einen weiteren Vortrag. Und der kommt von der Historikerin Stefanie Eisenhut. Die arbeitet ebenfalls am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. In ihrer Dissertation hat sie sich mit den US-amerikanischen Alliierten in Berlin beschäftigt. Daraus ist im Herbst dann auch ein Buch geworden, das heißt Die Schutzmacht, die Amerikaner in Berlin 1945 bis 1994. Ihr Vortrag heißt Frontstadt, Friedensstadt, Westberliner Deutungskämpfe und sei euch hiermit aufs Wärmste empfohlen. Und überhaupt lohnt es sich ja immer in unserem Hörsaalarchiv ein bisschen rumzustöbern. Lauter herzensgute Hinweise, aber jetzt will ich es mal gut sein lassen. Katja Weber ist raus und freut sich aufs nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.